Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Einen wunderbaren Vormittag wünscht Ihnen Andreas Stopp aus dem Studio 1 in Köln. Unterm Arm habe ich die heutigen Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Darin zu finden Besinnliches. Wir besuchen ein buddhistisches Kloster in Waldbröl bei Gummersbach. Ein Stadtspaziergang in Schwerin durch Friedhöfe und Gärten. Erstaunliches auch, nämlich die Dostojewski-Büste vor dem Spielcasino in Wiesbaden. Auch Interessantes, wenn wir uns unterhalten über die in der Geschichte kaum vorhandene Reisefreiheit in Russland. Vielleicht kommen wir noch nach Athen. Auf jeden Fall aber lassen wir uns erklären, was alles in einen Rucksack muss, wenn der langjährige Wanderbegleiter ist. Und zum Schluss erzählen meine vier Kolleginnen aus vier Ländern, was sie denn am liebsten täten, wenn wir alle wieder reisen dürften, wann und wohin wir wollen. Der Sonntagsspaziergang, ein Swing vor einem beschaulichen Klosterspaziergang, muss kein Widerspruch sein. Sie werden sehen, im buddhistischen Zentrum in Waldbröl bei Gummersbach liegt das, scheint die Zeit still zu stehen, aber der Eindruck trügt. Hinter den Mauern des imposanten Gebäudes ist der Fortschritt längst eingezogen. Die für den Buddhismus so wichtigen Achtsamkeitsübungen sind nicht abgesagt worden, sie finden online statt. Diese sogenannten Retreats sollen den Menschen helfen, einander zuzuhören, sich zu verstehen stehen und sich mit Nachsicht eben Achtsamkeit zu behandeln. Dieses weiträumige Zentrum mit einem großen Park und den buddhistischen Statuen liegt im Bergischen Land, eine knappe Autostunde von Köln entfernt. Normalerweise leben im Kloster 35 größtenteils vietnamesische Nonnen und Mönche. Sie alle haben zum Leben eine entspannte Einstellung. Eine Einstellung, die auch über Krisenzeiten hinweg helfen kann. Ein Bericht von Heike Braun.
Die Stimme von Taipap An hat einen beruhigenden Klang. Er singt an und alle anderen Nonnen und Mönche stimmen mit ein. Taipap An leitet das buddhistische Zentrum in Waldbröl seit knapp 12 Jahren. Geboren wurde er in Vietnam. Dort ist er auch aufgewachsen. Schwierige Zeiten hat er also viele überstanden. Doch die Corona-Krise hat den Abt noch ehrfürchtiger werden lassen, aber auch stärker im Glauben an seine buddhistischen Werte.
Die meiste Zeit sind wir frustriert und traurig. Solche Gefühle absorbieren unsere Energie. Wir müssen auf uns aufpassen, jeder Einzelne auf sich, damit die Traurigkeit und die Frustration nicht die Oberhand gewinnen. Wir müssen lernen, unser Schicksal zu akzeptieren, damit wir wieder ruhig werden. Und wir müssen auch die Nöte unserer Mitmenschen an uns heranlassen. Wir müssen uns gegenseitig zuhören, ernst nehmen und helfen.
Taipap An hat einen nahezu glatt rasierten Kopf und trägt eine bodenlange braune Kutte, so wie alle anderen Nonnen und Mönche seiner Gemeinschaft auch. Er trägt eine große Brille ohne Rand, über die er fast immer hinweg lächelt. Er ist Diplom-Chemiker und hat einen Doktortitel in Mathematik. Während seines Studiums merkte er, es sind nicht die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ihn antrieben. Er war vielmehr auf der Suche nach innerer Ruhe.
So by coming back to our breathing, we learn to let go of the past.
Wir müssen uns selbst akzeptieren, um anderen helfen zu können. Es gibt verschiedene Wege, wie wir zur Ruhe kommen können. Zum Beispiel über die Atmung.
Aware of my out-breath, I breathe out.
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5.
Im buddhistischen Institut bei Gummersbach finden regelmäßig sogenannte Achtsamkeitsübungen statt. Dazu gehören auch kontrollierte Atmung und Meditation. Über allem scheint die Weisheit zu stehen, in der Ruhe liegt die Kraft. Normalerweise gibt es ganzjährige Kursangebote und die Übungen sind immer gut besucht. Doch in Corona-Zeiten bleibt das Zentrum geschlossen und alle Kurse sind bis auf Weiteres abgesagt. Online sind die 35 Nonnen und Mönche aber immer erreichbar. Ansonsten bleiben die Buddhisten Walpröls unter sich. Sie sind wie eine große Familie.
So we sing a song, we hold a hand and we sing the song.
Liebe Freunde, liebe Freunde, lass uns sagen.
Auch in Corona-Zeiten geht das Klosterleben seinen Gang.
Here in the monastery we wake up at 5 o'clock and 5:30 we have meditation.
Wir stehen morgens um 5 Uhr auf. Dann gibt es eine Sitzmeditation. Um 6:30 Uhr stehen Körperübungen auf dem Plan. Um 7:30 Uhr wird gemeinsam gefrühstückt. Später gibt es Tiefenmeditation, danach noch eine Gehmeditation. Mittag gegessen wird um 12 Uhr.
And then 12 o'clock we have lunch.
Auch beim Mittagessen werden Regeln befolgt. Die Ordensmitglieder kennen sie natürlich. Wenn Gäste kommen, werden sie vom Abt erklärt.
So we will treat our food with full respect.
Während wir essen, ruht unsere Aufmerksamkeit auf den Speisen. Bitte bleibt alle sitzen und esst mit Achtsamkeit. Holt euch nur, was ihr essen könnt und redet nicht, bis der Gong zweimal ertönt. Danach könnt ihr euch neues Essen holen, aber mit Achtsamkeit. Verschwendet es nicht. Wer will, kann nach dem Essen noch seiner toten und kranken Familienangehörigen und Freunde gedenken.
Nach dem Mittagessen finden die sogenannte Loving Speech und das Deep Listening statt. Zu Deutsch das liebevolle Miteinanderreden und das genaue Zuhören. Der gut strukturierte Tag im Kloster endet gegen 22 Uhr. Die meisten Nonnen und Mönche in Walpröl wurden in Vietnam geboren. Viele von ihnen haben in den USA studiert, so wie der Abt. Schwester Song Yem ist eine von wenigen, die in Deutschland studiert haben. Die Vietnamesin ist ca. 1,50 Meter groß, 66 Jahre alt und machte in Darmstadt ihren Doktor in Chemie. Schwester Song Yem ist hauptsächlich für die Jugendarbeit zuständig. In dem riesengroßen Kloster ist die zierliche Nonne eigentlich immer mit Kindern unterwegs. Obwohl es keine Verbote gibt, benutzen die Kids so gut wie nie ein Handy und sind erstaunlich leise. Die Nonne vermisst ihre Kinder in Corona-Zeiten, versucht aber mit allen in Kontakt zu bleiben und ihnen Mut zuzusprechen. Dabei ist ihr eines sehr wichtig.
Sie müssen auch erkennen, was für ein Gefühl sie haben, und wir bringen ihnen auch bei starken Emotionen, starken Gefühlen, was können sie selber helfen. Ja, und sich spüren und sehen, welche Emotion das gerade ist, erkennen das und wir sagen, wir umarmen diese Emotion, so wie ein Baby. Das bedeutet akzeptieren, dass wir die Emotion haben und versuchen, diese Emotion zu besänftigen, zu beruhigen. Und wir empfehlen ihnen, falls sie nicht schaffen, auch hin versuchen. Und wir geben ihnen noch ein paar Alternativen, wie sie sich helfen können.
Schwester Song Yem und ihr Bruder Fabsa sind auch in Corona-Zeiten für die Nöte von Kindern und Jugendlichen da. Zwar nicht direkt, aber über die sozialen Netzwerke. Schwester Song Yem teilt sich die Jugendarbeit mit ihrem Mitbruder Fabsa, der aus Holland stammt. Er hat in den Niederlanden Mathematik studiert. Dann merkte er, dass die Lehren der Achtsamkeit und des Glücks für ihn viel wichtiger sind als die Lösungen mathematischer Gleichungen. Er lehrt seit 2010 in Waldbröl. Bruder Fabsa betreut besonders gerne Familien. Oft ist schon nach einem Wochenende im Kloster eine positive Veränderung bemerkbar, sagt er. Und freut sich schon sehr darauf, wenn die Familienretreats wieder beginnen können.
Ein Familienretreat, also das bedeutet, dass nicht nur die Erwachsenen da sind, sondern auch Jugendliche und auch Kinder. Und da sehen wir auch, dass auch Kinder und Teenager es auch mögen, wenn sie auch ein bisschen zur Ruhe kommen können. Oder die genießen die Atmosphäre und die genießen es auch, dass ihre Eltern ein bisschen ruhiger sind. Aber sie profitieren nicht nur von ruhigeren Eltern, sondern auch von einem Programm, das speziell für sie gedacht ist.
Bruder Fabsa hat genau wie alle anderen seinen bürgerlichen Namen abgelegt und bei seinem Eintritt in das Kloster von seinem Lehrer einen neuen Namen bekommen.
Also mein Name ist Bruder Fabsa. Für die meisten Brüder, da steht Fab am Anfang. Und Sa in meinem Fall also bedeutet so etwas wie Gleichmut oder eine Liebe ohne Diskriminierung.
Im Europäischen Zentrum für angewandten Buddhismus fand vor dem Corona-Ausbruch noch eines der wichtigsten Rituale im Buddhismus statt. Insgesamt 250 Nonnen und Mönche aus ganz Europa waren nach Waldbröl gekommen, um ihren neuen Lehrmeister zu bestimmen. In einer feierlichen Zeremonie bekamen die neuen Buddha-Lehrenden die Dharma-Lampe überreicht, sozusagen das Licht der Erleuchtung. Alle Teilnehmer trugen über ihrer braunen Kutte noch eine safranfarbene Robe, um die Wichtigkeit und die Bedeutung des Anlasses hervorzuheben. Das Institut ist in einem Gebäude untergebracht, das vor rund 110 Jahren als Krankenhaus diente. Als der Orden 2008 dort einzog, stand er kurz vor dem Verfall. Die Nonnen und Mönche begannen mit der Renovierung. Das Institut liegt etwas abgelegen, inmitten eines sehr gepflegten Parks, mit kleinen Teichen, buddhistischen Statuen und umgeben von vielen Bäumen. Außerhalb von Krisenzeiten sieht man hier immer Menschen durch den Park schlendern, Nonnen, Mönche und Besucher, die zur Ruhe kommen wollen. Nicht selten führt der Abt solche Gruppen an und erklärt, wie wichtig die richtige Atmung bei jedem Schritt ist, den man tut. Er erklärt die Tai Chi und die Atempraxis für Gäste, die nur Englisch verstehen. Schwester Song Yem übersetzt ins Deutsche.
We learn to sink our energy down.
Mit der Energiepraxis lernen wir, unsere Energie im Körper nach unten zu bringen.
So you just relax your whole body, you enjoy your in-breath and your out-breath.
Und wir entspannen unseren ganzen Körper und wir genießen das Ein- und Ausatmen.
So with each of our steps, we learn to let go of the regret concerning the past.
Mit jedem Schritt, wir lernen dann, alle unser Bedauern über die Vergangenheit loszulassen.
And the worry concerning the future.
Und dann die Sorgen bezüglich der Zukunft lassen wir auch los.
And life is always beautiful.
Danach herrscht Schweigen. Der Abt geht vor, alle folgen ihm und verschwinden in dem Wäldchen hinter dem buddhistischen Institut.
Ngưỡng mong đại chúng tinh tiến nhiều tiếp tâm thiền tập Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni. Vững thân ngồi dưới cội bồ đề ba nghiệp lắng rồi hết thị phi. Thu nhiếp thân tâm vào chánh niệm rõ soi diện mục thoát bờ mê. Ngưỡng mong đại chúng tinh tiến nhiếp tâm thiền tập Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni.
Ja, den wir da gehört haben, heißt Thich Nhat Hanh, ein Mönch, der regelmäßig zu Gast ist im buddhistischen Zentrum Waldbröl, zu finden bei Gummersbach unweit von Köln. Heike Braun hat uns hingeführt. Und wir reisen im Sonntagsspaziergang weiter. Die einst herzogliche Residenzstadt und heutige Landeshauptstadt Schwerin wird nicht von ungefähr als Stadt der sieben Seen bezeichnet, wo auch immer man dort wohnt. Es ist nicht weit bis zum einen der vielen malerischen Ufer und zu herrlichen Spazierwegen. Aber meine Schweriner Kollegin Silke Hasselmann hat erst kürzlich nach ihrem innerstädtischen Umzug eine Gegend entdeckt inmitten der Stadt, die von keiner Straße aus zu sehen ist und durch die nun ihr Lieblingsspazierweg führt, rund um den Ostdorfer See mit seinen Terrassengärten.
Ganz ohne Straßenverkehrsgeräusche geht es nicht, um von zu Hause aus zu meinem Weg zu kommen, der in diesem Fall im wahrsten Wortsinn das Ziel ist, muss ich den gut befahrenen Obotretenring überqueren. Doch das ist schnell getan und dann gibt es zwei Einstiegsmöglichkeiten. An diesem Tag spaziere ich zunächst über den alten Friedhof, der unmittelbar hinter der Straße beginnt. Mich hat es bislang nie besonders stark zu Friedhöfen gezogen und ich kenne niemanden von denen persönlich, die hier bestattet sind. Doch dieser Friedhof hier, 1863 vom Schweriner Hofbaurat Georg Adolf Demmler entworfen, hat es mir sofort angetan. Es ist kein blank geputzter Friedhof mit Grabsteinen in Reih und Glied. Hier führen teils ungepflasterte Wege Hügel an Hügel ab durch eine ungewöhnlich abwechslungsreiche Vegetation.
Also das genießen wir auch und man guckt viel. Ja, das ist wie ein Park, ja, ein Stadtpark. Und da gehen auch viele spazieren. Ja.
Finden diese Damen, denen ich an diesem Sonntag zweimal über den Weg laufen werde. Das erste Mal zufällig am Grab des 1882 verstorbenen Komponisten Friedrich Wilhelm Kücken. Dort empfehlen sie mir den Schlenker zur ersten Grabkapelle, deren Platz am südlichen Terrassenhang des damaligen Galgenberges sich Schwerins berühmtester Architekt Demmler höchst selbst für seine Frau und sich gesichert hatte. Diese Kapelle hatte ich bei einem früheren Spaziergang bereits entdeckt und gesehen, dass hier genau richtig ist, wer sich für Freimaurer und deren Symbolik interessiert. Es gäbe noch viel mehr denkmalgeschützte Grabanlagen, um die 30, sagen die Frauen und schwärmen weiter über Lage und Topografie.
Hügelig, nicht eben. Das ist das Schöne.
Ja, und interessant sind die Kriegsgräber, die Juden sind dort, ne? Die jüdischen Gräber. Ja. Also wer da so ein bisschen Interesse hat, da ist auf dem alten Friedhof auch sehr, sehr viel zu erkunden.
Ich halte mich geradeaus, linke Hand, und verlasse irgendwann das Friedhofsgelände, indem ich auf einen niegelnagelneuen Fahrradweg treffe. Die Stadt, die Straße, keine 200 Meter entfernt und doch schon weit weg. Rechts der Friedhof, links der Grimmke-See. Mehr ein Dorfteich, denn ein See, von dem ich bis zu meinem ersten Spaziergang hier entlang noch nie gehört hatte. Ein paar Schritte weiter und ich stehe auf einer Anhöhe mit einer kleinen Streuobstwiese. Sie bietet einen fantastischen Überblick über den Ostdorfer See, auf die grünen, hügeligen Ufer und auf weiten Himmel. Wer den Weg weiter verfolgt, und das tue ich gern, taucht in eine mir bis vor kurzem verborgen gebliebene Schweriner Welt. Eine Gartenanlage reiht sich an die nächste und das Besondere daran, alle Gärten sind terrassenförmig angelegt, um die beachtlichen Höhenunterschiede zu bewältigen. Eine Anmutung wie in einem Mittelgebirge. Die Leute hier haben ihre Blumen, Kräuter, Gemüse, Hecken und Obstbäume liebevoll, aber ohne viel Schnickschnack angelegt. Von den meisten Lauben aus dürften die Schrebergärtner einen Blick aufs Wasser haben, an dessen schilfbewachsenem Ufer immer wieder kleine Bade- und Anglerstege zu finden sind. Wahnsinn, dachte ich beim ersten Mal, und das war im März, unmittelbar nach unserem Umzug. Jetzt im Mai, da die Natur deutlich weiter ist und die Fliederbüsche duften, wirkt die Szenerie samt den tiefen, entspannten Menschen noch schöner. Und zwar nicht nur auf mich, sondern auch auf Gerda Herrmann und Berlind Kletzin, die ich zufällig wieder treffe. Es stellt sich heraus, es sind Mutter und Tochter.
Durch Corona treffen wir uns jeden Tag und wir gehen jetzt eigentlich jeden Tag hier 2 Stunden spazieren.
Wir kennen das ja noch ohne Begradung, ohne was, ne? Und das mir jetzt aufgefallen ist, da fahren so viele Fahrräder und dann höre ich die Gespräche. Wenn dann von hinten eine Mutti sagt, du sag mal, wo sind wir hier jetzt eigentlich? Ne? Also für mich ist das die pure Pracht hier. Ich kenne die Pflanzen alle noch, ne? Ich weiß, wie die Blumen heißen. Ich kenne das von früher her und ich sage immer, und das haben sie damals nach der Wende, sollte dies eingeebnet werden, hier sollte die Umgehungsstraße mal. Und ein Glück, dass das nicht geklappt hat. Das wäre eine Schande gewesen.
Auch in Wohnungsbaugebiete sind weder die Gartenanlagen am Osthoffer See noch am sich direkt anschließenden Langkower See umgewandelt worden. Erstaunlich, denke ich, wäre das in anderen Städten, vor allem im Westen, bei einer derartigen Premiumlage auch denkbar? Derweil hat sich die Sonne hinter dicken Wolken verschanzt. Ein kalter Wind beginnt über See und Gärten zu fegen. Die Eisheiligen sind unterwegs. Doch davon lasse ich mir den Spaziergang ebenso wenig vermiesen wie diese Dame, die ich auf der Suche nach der Quelle dieser Akkordeonmusik vor einer Gartenlaube entdecke.
Woher kommen Sie, wenn
ich
fragen darf?
Ich komme aus Polen. Ich dachte, heute ist gutes Wetter, heute war schöne Sonne, aber jetzt ist Regen.
Wie kalt darf es sein, bis Sie sagen, jetzt kann ich nicht mehr?
Weiß es nicht. 0 Grad. Heute ist schon auch kalt, aber ich habe leider keine Handschuhe. Aber 10 Minuten kann ich noch spielen. Ich spiele auch aus Leidenschaft. Ich mag Musik.
Auf dem Rückweg noch einmal Halt auf der Anhöhe mit Streuobstwiese und den Bänken zum Verweilen. Auge und Seele ruhen sich hier aus beim Blick auf weiten Himmel, glitzerndes Wasser im wunderbaren Abendlicht. Die Vögel zwitschern, als gäbe es kein Problem in der Tierwelt und die rastenden Spaziergänger lächeln, genau wie mein Mann und ich. Erstaunlich, dass das Angebot der Stadt Schwerin nicht verfangen hat, an diesem wunderbaren Flecken Erde Eheschließungen durchzuführen. Mit dem morbiden Charme des alten Friedhofs im Rücken war es den Schwerinern wohl nichts.
Naja,
sage ich auf dem Weg nach Hause zu meinem Mann.
Kann man hier keine Ehe schließen, aber man kann hier auf jeden Fall doch seine Liebe finden. Man kann auch seine Liebe pflegen, wenn man möchte.
Thank you.
Silke Hasselmann war das. Sie hat uns nach Schwerin geführt. Ja, sie klang fast ein bisschen verliebt in ihre Stadt. Silke Hasselmann ist übrigens unsere Landeskorrespondentin für Mecklenburg-Vorpommern. Und wir kommen jetzt nach Hessen. Gabriel Glickmann, 1913 bis 2003 hat er gelebt. Er gilt als einer der bedeutendsten russischen Bildhauer seiner Generation. Seine Künstlerskulpturen von Bach, Mozart, Beethoven, Schostakowitsch, die finden sich in Museen und auf Plätzen und Straßen von Moskau bis St. Petersburg. Ein Bildnis von Puschkin wurde in der Eremitage ausgestellt und gilt als eines der am besten gelungenen des russischen Nationaldichters. Ein Glickmann-Werk, eine expressionistische Büste von Fjodor Dostojewski, steht seit 1996 im Wiesbadener Kurpark. Leider wird sie oft übersehen, stellt Ludger Fittkau bei seiner Suche nach der Plastik fest.
Das prächtige Kurhaus Wiesbaden samt Spielcasino bildet mit dem barocken Staatstheater gleich nebenan ein eindrucksvolles Gebäudeensemble am Eingang zum weitläufigen Kurpark der hessischen Landeshauptstadt. Auf einer Freifläche am Theater wird gerade ein neuer Rasen verlegt. Ich frage einen Passanten, ob er weiß, wie ich zur Dostojewski-Statue komme. Er deutet nach Osten. Erst hinter einem eisernen Tor beginne der eigentliche Kurpark.
Das ist ja wie viele deutsche Kurparks so ein Kleinod fremdländischer Bäume. Und was das ganz Besondere ist, sind die furchtbaren Nilgänse, die sich vermehren wie der Viktoriabarsch. Wir sagen immer, die Nilgans ist der Viktoriabarsch des deutschen Kurparks. Aber natürlich ist er schön, weil er sich auch dann nach hinten öffnet und man könnte dann, also wir haben es einmal gemacht, bis zum Sonnenberg laufen.
Die ersten Taunushöhen liegen vom Spielcasino im Kurhaus Wiesbaden aus betrachtet einige Kilometer weiter nordöstlich.
Das ist schon ein einzigartiger Park, obwohl es in Deutschland eigentlich oft schöne Kurparks gibt.
Mesdames, Messieurs, faites votre jeu.
Die Hauptsache ist Charakter. Ich brauche nur einmal Charakter zu beweisen.
Dostojewskis Der Spieler in der Hörspielfassung von 1956 unter der Regie von Gerd Westphal.
Den letzten Gulden, den man in dem fremden Land eben geschenkt bekommen hat, in dem man so allein ist. Den letzten. Es kann sich ja mit einem Schlag,
Mesdames, Messieurs,
alles ändern.
Ein Wassersprenger auf einem Rasenstück unmittelbar am Spielcasino im Kurhaus. Gleich daneben steht vor einem mächtigen Baum eine expressionistische Bronzebüste auf einem gut einen Meter hohen Steinsockel. Es ist der Kopf von Fjodor Dostojewski. Der russische Maler und Bildhauer Gabriel Glickmann schenkte die Skulptur 1996 dem Spielcasino im Wiesbadener Kurhaus zum 225. Geburtstag des Casinos, das Dostojewski oft besucht hatte.
Mahnmals.
Sagt ein alter Mann, der auf einer weiß gestrichenen Parkbank gleich neben der Büste sitzt und seinen Namen nicht nennen will. Er gehe selbst seit einem Vierteljahrhundert regelmäßig ins Spielcasino, aber immer nur mit kleinem Geld, betont er.
Dostojewski, er hat sein Geld hier verzockt, wenn er süchtig wird, ja, sich aufhören kann, mahnmal.
Ja, ist ein guter Begriff, ja, würde ich auch sagen, ja.
Sagt der Mann, der gleich gegenüber auf der Bank sitzt.
Ach, ich denke, die Spülsüchtigen, die spielen sowieso, ja. Ich glaube nicht, dass das abschreckende Wirkung hat.
Nicht. Der letzte Gulden ist nicht mehr.
Mesdames, Messieurs, faites votre jeu.
Hätte ich auf Zero gesetzt.
Spielen Sie noch weiter?
Hätte ich.
Oder wird Ihr Platz jetzt frei, wenn Sie nicht weiter...
Was ist? Ach so. Entschuldigen Sie.
Bitte.
Nein. Ich gehe. Bitte. Der Platz ist frei.
Mesdames, Messieurs, faites votre jeu.
Wer nicht weiß, dass die Dostojewski-Büste am Eingang zum Wiesbadener Kurhaus steht, kann sie leicht übersehen, da sie etwas abseits der Hauptwege am Fuße eines mächtigen Baumes platziert ist.
Ich finde, es ist halt auch gerade, weil der Baum halt die gleiche Farbe wie die Büste hat, man nimmt es halt echt nicht wahr. Man sieht es halt überhaupt nicht, also es ist total ab vom Schuss. Und wenn man es nicht weiß oder wenn man nicht wirklich auf diesen kleinen Weg geht, dann nimmt man es auch gar nicht wahr.
Kein Mensch sieht die je. Wir gehen hier jeden Tag durch. Ich bin Literaturwissenschaftler. Mir ist der Dostojewski noch nie aufgefallen.
Stefan Leopold ist Professor für spanische und französische Literatur an der Uni Mainz und geht mit seiner Begleiterin regelmäßig am Dostojewski-Kopf auf dem Sockel vorbei, ohne ihn jemals bemerkt zu haben.
Wir kennen den Text natürlich, klar. Kein Mensch geht hier dahinter.
Sieht man das kaum. Also das ist schade.
Den muss man ganz anders aufstellen, weil dass man da durch den Garten läuft, das macht man nicht. Wie gesagt, wir gehen jeden Tag eine Runde, den müsste man ganz anders stellen.
19, Rouge.
100 auf Rouge.
20, Rouge.
Rouge und Gewinn.
Dieser junge Mann
spielt zum ersten Mal.
Er gewinnt, also hat er Vermögen gewonnen.
Die Reise des ehemaligen sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow und dessen Frau Raisa Anfang der 1990er Jahre nach Wiesbaden gab den Anstoß dafür, dass der bedeutende Bildhauer Gabriel Dickmann damals von der Verbindung Dostojewskis mit der Stadt und dem Spielcasino erfuhr. Er schenkte daraufhin dem Spielcasino seine Skulptur des Dichters. Dieses Werk habe eine bessere Inszenierung am Wiesbadener Kurhaus verdient. Darüber sind sich die Flaneure im Park weitgehend einig.
Man muss es aufklären. Das ist auch nicht so bekannt, weil es steht zwar im Wiesbadener Reiseführer, aber man vergisst das. Also wenn man Kapital daraus schlagen möchte, dann könnte man da im Foyer, also so ein kleines Eck, Dostojewski-Eck, der Spieler.
Ne, Rouge.
Zum Elften. 300 auf Rouge.
Paul Heyse. Ich sah mein Glück vorübergehen. Ich sah mein Glück vorübergehen. Ich konnte es am Stirnhaar fassen und blieb wie ein törichter Träumer stehen und hab es vorbeigelassen. Ich sah mein Glück auf der Wiese ruhen. Ich konnt's auf die Lippen küssen und starrte es nur an vom Hut zu den Schuhen und habe mich losgerissen. Ich harrte, ob es mit holdem Blick nicht selbst sich meiner erbarme. Ich dachte, ist es ein rechtes Glück, so läuft dir's frei in die Arme. Und sieh, wie am Abend ich saß zu Haus und an nichts Fröhliches dachte, da pocht's, da stand's an der Schwelle draus und flog mir ans Herz und lachte. Thank you.
Wir telefonieren jetzt mit Frau Dr. Valentina Smekalina, von der ich erstmal hören will, ob sie uns gut hört. Hallo Frau Smekalina.
Ja, guten Tag, Herr Stopp, kann Sie perfekt hören.
Sehr schön. In diesen Tagen müssen wir ja das meiste eben über Telefon, über Leitung oder sonst wie machen. Wir können nicht zusammen im Studio sitzen, aber sind halt auch weit weg. Unser Thema ist Russland. Sie werden uns ein wenig in die Geschichte zurückführen, wie es für Sie leicht ist, denn Sie sind ja Historikerin. Sie haben zwei Musiktitel mir vorgeschlagen. Den ersten bringen wir jetzt mal kurz zu Gehör und da können unsere Hörerinnen und Hörer mal kurz schauen, ob sie etwas in diesem russischen Text verstehen. Ich bin mir sicher, dass Sie das können, meine Damen und Herren.
Последний мой бумажный пароход. Goodbye, Америка, где не был никогда. Прощай.
Also das Einzige, was ich verstanden habe, war Goodbye America, Valentina Smekalina. Erklären Sie uns bitte.
Ja, das wir eben gehört haben, war eigentlich eine Hymne einer ganzen Generation. Und der junge Mann, ein 20- oder 30-Jähriger, der kurz vor der Perestroika dieses Lied geschrieben hat, der reist in dieses verbotene Land, aber reist er nur in seinen Träumen, weil natürlich alle Leute verstanden, dass sie wahrscheinlich nie aus der Sowjetunion rauskommen können. Erstaunlicherweise aber kurz nach dem Erscheinen dieses Liedes zerfiel ja der Sowjetunion und nach der Perestroika durfte eben dieser Sänger dieses Lied in Amerika schon vorführen.
Also dann hat sich das wahrscheinlich für viele, was viele gar nicht für möglich gehalten haben, gelockert. 1993 Perestroika, man durfte reisen. Das war aber in den vielen Jahren, Jahrtausenden davor gar nicht an der Tagesordnung, dass man reisen durfte.
Ja, genau. Das bedeutet nicht, dass niemand reisen durfte, aber natürlich die Mehrheit, die absolute Mehrheit der russischen Bevölkerung in der tausendjährigen Geschichte durfte nicht reisen. Ja, das war gar nicht selbstverständlich. Und auch in der Sowjetunion stand es in keinem der Grundgesetze, dass Menschenrechte auf Reisen haben.
Und wer durfte seinerzeit reisen? Wer gehörte zu diesen wenigen?
Während Jahrhunderte durfte ausschließlich die Elite reisen, die Adligen, die Aristokratie, die Fürsten und auch die kaiserliche Familie.
Das waren also die, die das Privileg sozusagen hatte. Aber es gab in ihrem Land, in Russland, eine Besonderheit und die hat mit der Stadt Nowgorod zu tun.
Ja, genau. Im 12. und 13. Jahrhundert entwickelte sich im Nordwesten Russlands eine ganz besondere Stadt, die eigentlich nie sonst in Russland in dieser Form gab. Das war eine Freistadt, was in Deutschland ganz selbstverständlich ist. In Russland war eine Republik und eine Demokratie eher eine Seltenheit. Und das lag daran, dass diese Stadt ganz günstig an der Kreuzung der Handelswege gelegen war und dass ihre Kaufleute ganz lange Reisen nach Europa wagten und dadurch auch die europäischen Traditionen und Werte mit sich nach Hause brachten.
Ja, und diese Stadt Nowgorod, die gehört auch der Hanse an.
Genau, seit 1241 war Nowgorod Mitglied der Deutschen Hanse. Es gab sogar ein Hansekontor, St. Petershof in Nowgorod, ja, genau. Mhm.
Aber diese Freiheit, die hat den Moskauer Großfürsten überhaupt nicht gefallen.
Nein, genau. Also Großfürstentum Moskau war dafür bekannt, die Freiheit in anderen Städten zu unterdrücken. Und leider 1478 haben sie auch diese Nowgorodsche Republik erschlagen.
Also diese Republik ist zerstört worden. Wie ging es dann später weiter?
Naja, durch Jahrhunderte war unser soziales System leider, und das ist das bittere Kapitel, durch Leibeigenschaft geprägt. Die Leibeigenschaft war in Russland bekannt seit dem 11. Jahrhundert und in verschiedenen Ausprägungen erstreckte sich bis ans Ende des 19. Jahrhunderts. Und das bedeutete, dass die Mehrheit der Bevölkerung gar nicht reisen durfte, gar keine Rechte überhaupt hatte und auch gar nicht die Reisefreiheit.
Also auch da wieder Elite, Adel. Die Zaren durfte reisen. Peter der Große, der war ein Reisender.
Ja, genau. Der setzte eigentlich ein gutes Beispiel an alle anderen. Und seine Regierungszeit wird in der Historiografie als eine Art Kehrtwende für unser Staat betrachtet, weil er maßgeblich zur Modernisierung und Europäisierung beigetragen hat. Aber das geschah eben auch durch Reisen. Und 1697 hat der ehrgeizige junge Zar eine große Reise, die hieß Große Gesandtschaft, organisiert, mit dem Ziel, aus dem Umgang mit den Ausländern so viel wie möglich zu lernen. Das war sein Einliegen, und seinen Getreuen hat er auch die Aufgabe gegeben, Techniken der modernen Wirtschaft und Kriegsführung oder Staatslenkung zu studieren.
Hängt das dann damit zusammen, dass Peter der Große Zar und Zimmermann genannt wurde?
Naja, eigentlich schon, weil zum Beispiel an den Werften in Amsterdam hat er auch ganz viel handwerklich gemacht. Also mit seinem Beispiel brachte er auch das Land nach vorne, ja.
Also eine Modernisierung des Landes. Dann gab es aber noch eine andere Art des zarischen Reisens.
Ja, genau. Die Monarchen können durchaus auf verschiedene Weisen reisen. Und die Deutsche auf dem russischen Thron, die Kaiserin Katharina II., ist ja auch bekannt dadurch, dass sie die Halbinsel Krim annektiert hat und mit der Türkei Kriege geführt hat. Und einmal, um die neuen Ländereien zu besichtigen, hat sie eine Reise Ende des 18. Jahrhunderts unternommen. Aber natürlich wollten ihre Generale und Feldmarschalle nur Erfolge und Wohlstand vorweisen, was aber wahrscheinlich nicht immer der Fall war. Und daher ließen sie eine gewaltige Vortäuschung organisieren. Sie ließen Kulissen von florierenden Dörfern errichten oder auch angebliche Dorfbewohner von einem Ort zum anderen transportieren ließen, damit die Kaiserin nur Wohlstand sah.
Das waren also dann diese berühmten, auch bei uns bekannten Potemkinschen Dörfer.
Genau, genau.
Alle waren zufrieden, alles blühte angeblich. Also eine aufgeklärte Herrin, die hintergangen wurde, wenn ich es richtig verstehe, von ihren Untergebenen. Wie sah es mit den Philosophen aus? Das ist ja eine, wie soll ich sagen, eine Berufsgruppe, die zum Reisen neigt.
Ja, also wenn zum Beispiel die Kaiserin eine vertröstende Vortäuschung vorfindet, dann kann im selben Land und in derselben Zeit ein Intellektueller ganz anderes sehen, wenn er mit Kopf und Herz reist und mit den offenen Augen. Und es ist auch ganz witzig, dass ein Mann, denn dieser Katharina II. Nach Leipzig mal schickte, um Rechtswissenschaften zu studieren, und der war Kommilitone Goethes sogar, das ist der Philosoph Alexander Radischew, und er reiste 1790 nicht so weit von St. Petersburg nach Moskau. Aber das, was er gesehen hat, das war ausschließlich Elend und Misere, und in seinen Reisenotizen übt er radikale Kritik an die Verhältnisse in Russland und verlangt die Abschaffung der Leibeigenschaft. Und natürlich dieselbe Kaiserin Katharina II. War absolut entsetzt über dieses Vorgehen, und glücklicherweise wurde der Philosoph nicht hingerichtet. Ihm ging es leicht, nur ausschließlich nach Sibirien verbannt.
Naja, jetzt springen wir mal in die Zeit der Französischen Revolution 1789. Auch da war einer ihrer Landsleute unterwegs.
Ja, auch ein Zeitgenosse Radischews und Katharinas, der Schriftsteller und Historiker Nikolai Karamsin. Und der reiste auch auf eine ganz andere Weise, auch als Intellektueller. Sein Ziel war, Europa dem breiten Publikum in Russland nahezubringen und sozusagen zu Füßen zu legen. Und in den Ländern, die er besichtigt, Deutschland, Frankreich, Schweiz und England, versucht er, mit den führenden Persönlichkeiten zu treffen. Zum Beispiel begegnete Immanuel Kant in Königsberg oder auch Goethe in Weimar. Er beschreibt sehr ausführlich die Kultur- und Wissenschaftserrungenschaften in Europa. Und dadurch, durch seine Reisenotizen, Briefe eines russischen Reisenden, so brachte er Europa den Russen bei und prägte die ganze Generation. Mhm. Und nach ihm schrieben viele weitere russischen Reisenden auch die Reisenotizen nach seinem Beispiel. Mhm.
Und über diese Reisenotizen dieses Herrn müssen Sie uns bei Gelegenheit mal gesondert noch was erzählen. Das muss sehr, sehr spannend sein. Gehen wir zurück oder gehen wir wieder in die Gegenwart 1993. Unser Thema ist ja Freiheit zu reisen. Wie sieht es mit Ihren Landsleuten aus in den letzten 20, 25 Jahren?
Naja, seit 1993 darf man jetzt natürlich frei reisen, soweit man sich einen Reisepass verschafft oder verschaffen kann. Und es ging auch wunderschön und glücklich, bis natürlich die Corona-Epidemie uns jetzt überfallen hat. Und gerade jetzt ist es nicht so locker, auch einfach mit aus dem Hause ausgehen. Also Leute müssen sich zurzeit QR-Codes oder digitale Codes registrieren lassen. Sie müssen angeben Ziel, Zeitpunkt und Dauer ihres Ausflugs. Und das Ganze wird von den Polizisten kontrolliert. Und eigentlich befürchten jetzt die Menschenrechtler, dass diese Corona-Epidemie in Russland als Folge den Rückgang der individuellen Freiheit geben wird. Und dass jetzt das Ganze nur als Generalprobe sozusagen benutzt wird, um dann die Freiheit in ihren verschiedenen Ausformungen weiter zu begrenzen.
Naja, wollen wir im gemeinsamen Interesse darauf hoffen, dass es nicht so weit kommt. Valentina Smekalina, noch ein Lied haben Sie uns mitgemacht. Bravo heißt es. Worum geht's?
Ja, genau. Ein ganz fröhliches Lied, das uns das Gefühl von Freiheit vermittelt. Und der junge Mann versucht, seine Freundin zu erklären, was alles Liebe ist. Und Liebe ist unter anderem das, wenn zwei bis ans Ende der Welt reisen und von dort Luftballons in den Himmel loslassen.
Valentina Smekalina, Moskau, vielen Dank, dass Sie uns ein wenig im Parforce-Ritt durch die Geschichte Ihres Landes Russlands geführt haben. Danke und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Ja, das war eine ganze Menge, was uns Valentina Smekalina da erzählt und berichtet hat. Und sie wird das nicht zum letzten Mal getan haben. Danke nochmal. Wir haben gerade noch Zeit, nach Athen zu reisen. Wegen der Ausgangssperren sind ja viele Städte auch in Griechenland oft menschenleer. So haben Tauben offenbar endgültig die Kontrolle über Plätze Athens übernommen. In Kastoria im Norden Griechenlands spazierte eine Bärenfamilie an der Uferpromenade des städtischen Sees entlang. Und in Athen ist abends wieder der etwas gruselige Ruf der Eulen zu hören, so berichtet Thomas Baumann.
Tauben haben endgültig die Kontrolle über die Plätze Athens übernommen. Kein Mensch weit und breit, dafür hunderte Tauben. Von den Athenern werden sie etwas verächtlich die 18er genannt, weil ihr Gegurre so klingt wie die griechische Übersetzung der Zahl 18, Wecker Okto. Wecker Okto, Wecker Okto, naja. In Kastoria im Norden Griechenlands ist der Einzug der Tierwelt deutlich spektakulärer. Dort ging eine Braunbärin mit ihren drei Jungtieren gemütlich auf der Uferpromenade am See spazieren, dort, wo sich sonst Touristen und Ausflügler drängeln. Aber kommen wir zurück in die Hauptstadt Athen. Wenn sich abends die Stille über die sonst so laute Metropole legt, ertönt ein eigenartiger Ruf aus dem Stadtpark. Die Eulen sind wieder da. Alle drei Sekunden immer wieder der gleiche Ruf. Stundenlang kann die Eule ihren Ruf wiederholen. Ich habe einem griechischen Kollegen die Aufnahme mit diesem Ruf vorgespielt und ihm lief sogleich ein kalter Schauer über den Rücken. Er erzählte mir, früher als kleiner Junge habe er auch einmal den Ruf einer Eule gehört und seine Mutter habe ihm gesagt, oh, das ist kein gutes Zeichen, wenn man die Eule rufen hört, dann kommen schlechte Nachrichten, dann stirbt ein Mensch. Mein Kollege hatte dann, Jahrzehnte später, beim Urlaub auf einer Insel wieder abends eine Eule rufen hören. Noch in derselben Nacht wurde er durch einen Telefonanruf aus dem Schlaf gerissen mit der Nachricht, dass seine Mutter gestorben sei. Wie schrecklich. Hat es etwas zu bedeuten, dass ausgerechnet jetzt während der tödlichen Corona-Krankheit die Eulen zurück nach Athen kommen? Aber die Eule ist bei den Griechen nicht nur als Unglücksvogel gefürchtet, nein, sie wird auch als Symbol für die Weisheit bewundert und sie ist so eine Art Wappentier für die Stadt Athen. In der Antike flogen viele Eulen an den Hängen der Akropolis umher, daher auch das alte Sprichwort Eulen nach Athen tragen für eine sinnlose, überflüssige Handlung, denn es gibt doch schon so viele Eulen in Athen. Jetzt also sind sie wieder in der Stadt. Oder waren sie immer da und wir konnten sie nur vor lauter Krach nicht hören? Die Eule ruft abends, aber sie lässt sich niemals blicken. Um nachzuschauen, wie sie aussieht, müssen wir nur unser Portemonnaie hervorholen. Auf der Rückseite der griechischen 1-Euro-Münze ist die Athener Eule abgebildet. Schön, aber irgendwie auch gruselig, mit den riesengroßen Augen.
Eulen, nicht nach Athen, sondern in Athen. Thomas Bormann hat berichtet. Wir hören den Titel Ich ziehe weiter, so ist er überschrieben. Im Text heißt es, das Feuerwehr explodiert um mich, es verändert sich alles, nichts bleibt wie vorher. Überall Aufruhr begleitet mich, sorgt für Veränderung und macht sie flüssig. 10 Minuten Nachrichten, dann Fortsetzung der Reisenotizen.
Στρατή και μια λεωφόρο. Νιώθω ότι χάνομαι μέσα από το χώρο. Νήμα έδεσα στον τοίχο αυτού την άκρη. Μα με στο λαβύρινθο πλαγέμα πακρής άκρη. Έβγαλα φωνή και το νόμε σιγώνω. Και τα δυο χαθήκανε και πήγανε στο πρώτο. Σε εδώ πέρα, στην καρδιά μου τα κλείσα και πάω παραπέρα. Στην καρδιά μου τα κλείσα και πάω παραπέρα. Παρελώτα, όλα αλλάζουν τίποτα, δεν μένει όπως πρώτα. Αναταραχές παντού με συνοδεύουν, συντηρούν την αλλαγή και την αναδεύουν. Έβγαλα φωνή και το νόμε σιγώντο και τα δυο χαθήκανε και πήγανε στο πρόντο. Στην καρδιά μου τα κλείσα και πάω παραπέρα. Στην καρδιά μου τα κλείσα και πάω παραπέρα.
Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
Com'è, Picciotto? Tutto a posto?
Und wir telefonieren jetzt hier gleich in den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt mit dem Deutschlandfunkhörer Thomas Dörr, 57 Jahre alt, im Westerwald. Und der wird uns erklären, wohin er reist, warum und wieso er das nur und ausschließlich mit dem Rucksack tut.
Se tu non va bene, io voglio rimanere.
Mein Name ist Andreas Stopp, ich sitze hier im Studio 1 im Deutschlandfunk in Köln und am anderen Ende der Leitung Thomas Dörr. Herr Dörr, guten Tag.
Guten Tag, Herr Stopp. Hallo.
Herr Dörr, ehe wir darüber reden, was Sie alles Tolles gemacht haben und auch machen werden, Sie frühstücken gerade bei Muttern?
Ich bin bei Muttern, genau. Wir hatten schon gefrühstückt und werden uns gleich nach der Sendung noch ein kleines Gläschen Sekt gönnen.
Ah, wunderbar, wunderbar. Und das Ganze findet statt im Westerwald. Da wohnen Sie, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, 57 Jahre alt, gelernter Schriftsetzer sind Sie, arbeiten als Grafikdesigner. Ich weiß nicht, ob Sie unsere Sendung vorher schon mitverfolgt und gehört haben. Sie selbst waren ja auch in Russland.
Ich war auch in Russland, genau, ja.
Wie haben Sie sich da verständigt?
Schwierig. Also in Russland hatte ich einen Phrasenführer dabei, einen Phrasendiktionär und habe das versucht, teilweise bei Fahrkartenkäufen das vorzulesen. Und dann kommt natürlich die Frage von der Bahnangestellten, gib mir mal deinen Pass. Oder dann war ich natürlich schon aufgeschmissen sozusagen. Habe dann irgendwann rausgefunden, ich schaue einfach nach jungen Leuten. Viele sprechen Englisch. Die helfen dann gerne. Ah, ja. Also ich habe die dann angesprochen auf Englisch und dann kannst du mir helfen beim Fahrkartenkauf. Also es funktioniert dann auch in Russland.
Ah, dann funktioniert das, ja. Und ich entnehme Ihrer Geschichte, Sie reisen für Ihr Leben gern, seit 20 Jahren am liebsten mit Ihrer Freundin Natascha, aber die ist nicht Russin, die heißt nur so.
Die heißt nur so, nein, sie ist keine Russin, die ist auch aus dem Westerwald gebürtig.
Ist auch aus dem Westerwald. Jetzt müssen wir das mal erklären. Sie haben 120 Länder besucht in knapp 30 Jahren, Klammer auf, woran man wieder mal sieht, welche Hörer wir haben hier im Deutschlandfunk und im Sonntagsspaziergang speziell. Woher nehmen Sie die Zeit für diese vielen Reisen in den letzten Jahrzehnten?
Also einmal bin ich ein bisschen privilegiert. In der Druckindustrie haben wir einen ganz guten Tarif. Da gibt es 30 Tage Urlaub. Die habe ich schon mal per se. Ich sage jetzt mal, Mehrarbeit werde ich immer als freie Tage, hatte ich die immer bis jetzt genommen und konnte die dann davor oder daran anhängen. Habe auch Brückentage natürlich benutzt, um Urlaub auszubauen. Also so kam ich immer im Jahr auf einmal 3 und zweimal 2 Wochen. Mhm. Oder ich habe einen Freund, der ist Lehrer, der kann nur im Sommer, in den Sommerferien. Dann verreisen wir eine Woche in Europa. Also es sind nie sehr lange Reisen, aber doch immer sehr intensive Reisen.
Und Sie brauchen ja auch nie sehr lange Zeit, sich vorzubereiten. Zumindest das Kofferpacken entfällt. Denn Sie reisen mit Rucksack und sagen Sie, stimmt das? Diese ganzen Jahre, Jahrzehnte, diese ganzen Länder, da haben insgesamt nur 2 Rucksäcke Sie begleitet?
Da haben mich 2 Rucksäcke begleitet, ja. Einer ist auch verschwunden. Also im Grunde 3 Rucksäcke. Einer ist bei einem Flug mal nicht angekommen, leider. Und der blieb auch verschollen. Aber in den letzten, ja, über 15 Jahren habe ich einen Rucksack von einer neuseeländischen Firma, der eigentlich unkaputtbar ist. Mhm. Und der begleitet mich schon viele Jahre und könnte sehr vieles erzählen.
Ja, meinen wir natürlich, wenn wir spazieren gehen im Stadtpark, vielleicht am Sonntagnachmittag, naja, okay, da kommt man mit dem Rucksack aus. Aber Ihre Ziele sind ja Mexiko, so hat es angefangen, glaube ich, als Sie 28 Jahre waren. Thailand, Indonesien, Myanmar, Laos. Es gibt ja kaum was, wo Sie nicht waren. Was muss da in einen Rucksack hinein?
Also ganz wichtig ist, dass, oder ich fange mal andersrum an, überflüssig sind zum Beispiel übermäßig viel T-Shirts, Unterwäsche oder Handtücher mitzunehmen. Die kann man bei Bedarf in jedem Land kaufen. Was aber ganz wichtig ist, und das ist so die Erfahrung von dem Reisen und mit den Gegebenheiten in den Ländern, wie man da reist, zum Beispiel eine dünne Fließjacke und ein Halstuch, weil speziell in Asien steigen sie oft in den Bus und sie denken, sie kommen in den Gefrierschrank. Mhm. Also das ist gerade auf langen Nachtfahrten oder so essentiell wichtig. Ohrstöpsel, Dauerbeschallung in Bussen. Ich habe zum Beispiel eine Fahrt im Iran gehabt, da liefen permanent heroische Kriegsfilme. Und also die haben Fernseher an Bord. Und wenn sie dann im Bus sitzen und haben Ohrstöpsel und können dann einfach ein bisschen wegdösen, das ist ungemeiner Vorteil. Dann zum Beispiel, was ganz wichtig ist, ein eigener Kopfkissenbezug oder einen leichten Seidenschlafsack. Weil ein frischer Kopfkissenbezug, gerade in Asien, ist manchmal auch wirklich eine Wohltat. Mhm. Und ein guter Outdoor-Schirm. Den würde ich jedem empfehlen. Und zwar nicht nur für Regenregionen, sondern speziell Länder, die am Äquator liegen, da haben sie mittags, da werfen sie keinen Schatten mittags. Also insofern, ein Schirm einfach, der ist so wichtig, dass sie keinen Sonnenstich oder keinen Sonnenbrand bekommen, ist eine ganz tolle Geschichte. Der sollte natürlich wirklich dann auch stabil sein und so ein Outdoor-Schirm sein.
Ich sehe schon.
Bitte?
Ja, ich sehe schon, von Ihnen können wir allerhand lernen,
ja,
was da alles rein soll. Gehört auch ein Fotoapparat rein, ein Handy mit einem guten Fotomechanismus?
Ja, absolut. Also ich fotografiere in den letzten Jahren immer mit einem Smartphone. Und die haben mittlerweile also so eine gute Qualität, bis natürlich auf Tele, der Telebereich fehlt. Mhm. Aber die Smartphone-Bilder sind so gut und man hat halt einfach auch nur eine kleine Geschichte, eine kleine Kamera dabei.
Aber gibt es denn manchmal auch so Momente auf Ihren Reisen, wo Sie aufs Fotografieren fast vergessen, weil der Augenblick, der Moment so grandios ist, dass man sich nicht mit Technik rumärgern will?
Ja, das ist so. Und das war ein Moment zum Beispiel am Mount Bromo. Das ist ein Schwefelvulkan auf Java. Da fährt man ganz früh morgens, also im Grunde noch in der Nacht mit alten Jeeps, fährt man zu diesem Vulkan hoch zum Sonnenaufgang. Und das ist einfach ein fantastisches Erlebnis, wenn die Sonne aufgeht und man sieht über dem Vulkan diese weiße Aschewolke und der ist aktiv, sehr aktiv sogar, hat auch oft Ausbrüche. Und dann hab ich realisiert, dass ganz viele junge Traveler, sei es Asiaten oder Europäer, einfach mit ihrem Selfie-Stick beschäftigt sind oder machen Bilder mit Pads und sehen überhaupt nicht die Schönheit in dem Moment der Landschaft, sondern werden wahrscheinlich zu Hause erst gucken, mein Gott, da warst du, das hat aber toll ausgesehen.
Thomas Dörr, wenn Sie uns noch zur Abrundung des Gespräches ganz kurz zusammenfassen könnten, was ist für Sie das Schönste am Reisen, bei Ihrer Art zu reisen? Ich sage nochmal, 120 Länder in knapp 30 Jahren.
Also das Schönste für mich ist einfach das Spaß an der eigenen Planung, neue Ziele zu finden oder Reiserouten festzulegen und dann das Buchen, also diese Vorfreude. Was total schön ist am Rucksackreisen, ist diese absolute Flexibilität, einfach mal länger an schönen Orten zu bleiben, an denen es einem gefällt oder auch einfach abzukürzen, wenn man sagt, ich möchte einfach weiterziehen. Man kann Zwischenstopps einbauen, auf Hin- und Rückflügen. Und man ist natürlich immer viel näher an den Einheimischen. Man hat ganz andere Begegnungen in Gästhäusern oder an Bahnhöfen. Und natürlich letzten Endes auch der halbe Preis von allem, wenn man das selber macht.
Hier im Hintergrund hören wir schon Musik aus Mauritius. Wohin geht's bei Ihnen demnächst?
Also es sollte nach Polen gehen, aber im Moment ist ja nichts normal. Die nächste Reise hoffe ich noch im August in die Ukraine, nach Odessa und ins Donaudelta.
Deutschlandfunkhörer Thomas Dörr aus dem Westerwald. Vielen Dank fürs Erzählen. Grüßen Sie Ihre Mutter und kommen Sie gut wieder zurück von Ihren nächsten Unternehmungen.
Das werde ich. Vielen Dank. Ja, tschüss.
Personne jamais dit moi de moi qui m'a ignoré dans ce qui m'a fait dire toi-même qui victime de ça là censé je t'amène la victoire censé
Thomas Dörr hat es gerade auch gesagt, alle warten, dass es endlich wieder losgeht mit den Reisen. Meine Kolleginnen Mariante Milona, Christiana Coletti, Antje Alroggen und Susanne Zare, ganz genauso. Hören Sie mal, was die antworten auf die Frage, wenn ich wieder reisen darf, dann...
Wenn ich endlich wieder reisen dürfte, dann wäre ich in Uranopoli am Fuße der Mönchsrepublik Athos, kurz vor Sonnenaufgang. Noch würden die meisten schlafen. Ich stelle mir vor, ich laufe zur Hafenmole hinunter, es ist windstill, das Meer singt auf den Kieseln noch ein leises Lied. Der Klang ruft die Assoziation von bunten Murmeln, die aneinander stoßen, hervor. Klick, 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 klack, klack, klack. Irgendwo hört man aus einem Nest die Mauersegler. Ein meditatives Lied, den Morgen ankündigen. Die Stimmung ist erfüllt von Frieden und Harmonie. Ein Fischer wirft den knatternden Dieselmotor seines roten Holzbootes an. Einen Schritt durchs Meerwasser, dann bin ich auch schon ins Boot gestiegen. Wir fahren einige Meilen entlang der Küste. Der Auftrag an diesem Tag lautet, die Netze einholen. Ein paar Stunden später geht es mit reichem Fischfang wieder zurück Richtung Hafen. Nun ist es bereits Tag geworden und ich bin mir ziemlich sicher, dass eine fröhliche Delfingruppe uns über die meiste Strecke hinweg begleitet.
Ulassai. Nein, so heißt kein Held der Antike, sondern ein kleines Dorf in der Ogliastra, eine imposante Bergregion auf Sardinien. Dorthin zu fahren, ist seit Jahren mein großer Wunsch. Nicht nur wegen der atemberaubenden Landschaft, der Wasserfälle, der kargen Berge oder wegen der tief atmenden Stille. Es ist wegen der Künstlerin Maria Lai, die dort geboren wurde, um mit einfachen Gegenständen wie Stoff und Fäden ein ganzes Universum schuf. Ich hatte ihr versprochen, zu ihr zu fahren. Oder habe ich davon nur geträumt? Von ihr hörte ich jedenfalls zum ersten Mal eine sardische Legende. Ein Bräutigam verlor seine Braut. Sie ging zum Brunnen Wasser holen und kam nicht zurück. Verzweifelt wandte sich der Bräutigam schließlich an den Wind. Ja, sagte der Wind, ich sah sie schlafen, habe sie in Schleier umhüllt, damit sie unsichtbar wird, und brachte sie weg. Sie ist hier. Ob ich auch in Ulassai mit dem Wind sprechen kann? Einen schönen Sonntag wünscht Ihnen Christiana Coletti aus Perugia.
Wenn ich endlich wieder reisen darf, darf man ja bald. Wenn ich also endlich wieder reisen darf, dann denke ich erstmal an nichts. Sicher Mauritius zu unseren Freunden Shirley und Jean-Pierre. Das letzte Mal die Firmung von der Tochter Lea. Nach der Kirche ein Foto im Freien mit vielen bunten, schönen Kleidern und glücklichen Gesichtern und Händen, die sich umarmten. Und am Abend wurde getanzt und Jean-Pierre spielte Gitarre und er sang ein deutsches Lied, ohne den Text zu verstehen. Und es war »Wir lagen vor Madagaskar«. Das wäre jetzt so nicht mehr möglich. Es war zu einer anderen Zeit. Also erst einmal Europa. Am liebsten mit so einem Minibus im Hippie-Stil. So weit fahren, bis der erste Schlagbaum kommt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich jetzt so an das kuschelige Nest gewöhnt. Ich will es so schnell gar nicht mehr verlassen. Erst einmal um mich schauen, alles etwas verlangsamt und dann geht es los, eigentlich egal wohin.
Susan Sari aus dem Saarland und dem Iran. Wenn wir wieder reisen können, dann hat sich die Erde vielleicht verändert, ist vielleicht nicht mehr das, was sie mal war. Das macht mir ein bisschen Angst, denn ich liebe doch ihre Vielfalt, ihre bunte Schönheit, ihre Magie, das Unerwartete, all die Menschen mit ihren Kulturen, Bräuchen, Leidenschaften und Geschichten. Aber ich glaube, der Mut und die Zuversicht, das ist das, was es gerade braucht. Es ist verrückt, ich habe die letzten Jahre mit viel Arbeiten verbracht und immer diesen einen Satz im Kopf gehabt. Irgendwann, wenn mal mehr Zeit ist und der richtige Moment, dann will ich unbedingt mal hierhin reisen, dahin reisen. Aber was ist, wenn dieses Irgendwann immer weiter in die Ferne rückt? Wenn das hier vorbei ist und wir wieder reisen können, dann will ich noch viel dankbarer durch das Leben gehen. Dankbar für meine Gesundheit, für mein Leben und meine Füße, die mich an so viele Orte tragen können. Und dann will ich aus dem Irgendwann ein Jetzt machen. Der deutsche Germanist und Philosoph Dr. Karl-Peter Frühling, der sagte mal, wo sprudeln dir frischer die Quellen des Lebens als auf Reisen, wenn im Bilderstrom der Welt du selig dahin treibst.
Das waren meine Kolleginnen, die Sie oftmals in den letzten Wochen in unserer internationalen Gesprächsrunde in aller Munde immer wieder gehört haben. Marianti Milona, Griechenland, Christiana Coletti, Italien, Antje Alroggen, Deutschland und Mauritius und am Schluss Susan Zare, Deutschland und Iran. Mit iranischer Musik geht der Sonntagsspaziergang für heute zu Ende. Muss rasch noch hinweisen, den nächsten Feiertagsspaziergang, den bringen wir Ihnen am Donnerstag ab 11.05 Uhr. Seien Sie bitte gerne wieder mit dabei. Andrea Stopp wünscht einen schönen Nachmittag aus Köln.
با بخت گم را لیکن چه چاره با بخت گم را مهر تو عکسی بر ما نیفکن آین رویا آه از دلت ما من رند و عاشق الله تو استغفر الله استغفر الله استغفر الله جانا چه گویم شرح فراقم چشمی و صد نم جانی و صد آه شوق لبت بود از یاد حافظ درس شبانه ورد درس شبانه ورد سهرگاه ورد سهرگاه درس شبانه